Servus und hallo. Der Bildhauer und Bootsbauer Hans Pantscher war im Mai 2019 mein Gast bei 1:1 der Talk hier auf Bayern 2. Zu Beginn wollte ich von ihm wissen, was war das letzte Kunstwerk, das Sie mit der Kettensäge erschaffen haben?
Ganz aktuell bin ich gerade tätig im Wald am idyllischen Buchsee und schneide eine große Eiche in mehrere Teile und baue daraus zwei Häuser für einen Privatgarten, also Kunsthäuser.
Und dieser Baum war umgefallen oder musste umgesägt werden? Oder?
Ich hatte von dem gleichen Bauern schon mal einen Baum gekauft, der vom Blitz gefällt wurde. Aber dieser wurde jetzt tatsächlich gefällt, um eigentlich verkauft zu werden für Wertholz. Aber dann haben die festgestellt, dass da ein Schaden in dem Stamm drin ist. Und er hat mir für einen besseren Preis überlassen, um daraus eben Skulpturen zu fertigen.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Achim Bogdan.
Hans Pantscher. Bildhauer und Bootsbauer.
Ja, servus Hans Pantscher, willkommen im Funkhaus, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie viel Lebenszeit haben Sie denn schon mit Holz zugebracht, in Monaten, Jahren?
Natürlich, sowas zählt man nicht, weder in Monaten noch in Jahren, aber die letzten 30 Jahre habe ich mehr oder weniger damit zu tun gehabt, mal mehr, mal weniger.
Leben Sie schon oder sägen Sie noch?
Ich säge manchmal nachts, sagt meine Frau.
Also diese Eiche, die Sie im Moment da bearbeiten, das heißt, Sie bearbeiten die auch im Wald, Sie machen Kunst im Wald, kann man das so sagen?
Ja, sowohl als auch. Ich habe ein Atelier, Werkstattatelier in Allmannshausen am Starnberger See, aber gerade diese ersten Monate im Jahr, März, April, Mai, wenn es noch nicht zu heiß ist und wenn die Mücken noch nicht da sind, bin ich viel im Wald und schneide tatsächlich am Stamm, am rohen Eichenstamm, am richtig großen Stamm und schneide mir da die Stücke, die ich dann im Laufe des Jahres weiterverarbeite.
Also dieses Kunstwerk, das Sie jetzt gerade schaffen, vielleicht können Sie es uns noch genauer erklären. Was machen Sie da jetzt gerade aus dieser Eiche am Buchsee?
Also man muss sich vorstellen, dass es eine Eiche ist, die man, wenn sie da liegt, ungefähr einen Durchmesser von 1,20 Meter hat, 6-7 Meter lang. Und wenn man davor steht, erstmal mehr oder weniger fassungslos ist oder mutlos, also muss mich ein bisschen sammeln und dann geht's los. Dann habe ich eine große Kettensäge dabei und dann wird die erstmal abgelenkt. Ich habe ein Stück abgeschnitten, das 2,50 Meter ist von diesem Riesenstamm und dann habe ich sehr nette Bauern, die da in der Nähe wohnen und die kommen dann mit einem entsprechenden Fahrzeug, stellen mir das auf. Dann wird die sozusagen in die Senkrechte gestellt, mitten im Wald.
So als Block, als großes
Rechteck. Genau, als großes, nein, das ist noch kein Rechteck, ist noch ein Stamm. Ist noch rund, aber ein Riesengerät. Und dann werde ich wieder allein gelassen, die fahren dann wieder und dann bin ich da mit dem Stamm und mache daraus Kleinteile.
So. Ja, und die Bauern, die Landwirte, was denken die sich denn da, was sie da so treiben? Wie finden die das?
Die finden es, glaube ich, mittlerweile ganz spannend. Am Anfang waren sie ein bisschen verunsichert. Wir kannten uns noch nicht so gut. Auf dem Land dauert es immer ein bisschen, bis man sich kennenlernt. Aber wir haben mittlerweile einen ganz guten Draht zueinander und die sehen es auch als willkommene Abwechslung, wenn da ein bisschen was passiert bei ihnen im Wald.
Also Ihre Kunst hat zum Teil ganz schöne Dimensionen, das kann man sagen. Wie würden Sie denn Ihre Handschrift, Ihren Stil beschreiben?
Roh, aber auch fein. Also es lebt so ein bisschen von den Gegensätzen. Es sind große Blöcke, die aber auch teilweise fein bearbeitet werden. Genauso sind es kleine Arbeiten, die grob bearbeitet werden. Also ich glaube, die arbeiten sehr stark von diesem Widerspruch, von diesem Kontrast.
Also ich habe mal so Ihre Kunst angeschaut im Netz. Es sind viele Häuser, die Sie aus Holz bauen, kleine Holzskulpturen, Bücher. Es gibt auch so 3 Meter große Gabeln und Messer, die Sie gebaut haben. Was ist da der gemeinsame Nenner? Worum geht's?
Letztendlich geht es darum, dass ich zum Teil mein Leben verarbeite. Also ich hatte ja, worauf wir bestimmt noch zu sprechen kommen, ich war viel unterwegs und es war immer so ein Ankommen und wieder losfahren, sesshaft sein, unterwegs sein. Also diesen Gegensatz bearbeite ich ganz gerne. Ich bilde den Menschen selber nicht ab, aber alles, was ihm nahe ist, seine Werkzeuge, Messer, Gabel, Nagel, seine Fortbewegungsmittel, in dem Fall die Schiffe, oder eben seine Behausungen, das Haus selber, die Stadt. Ich versuche da dem Menschen näher zu kommen. Thema Buch ist das Gleiche. Thema Buch ist Holz, ist Papier. Der Mensch hat seine Geschichte in Büchern verfasst und aufgeschrieben. Und so versuche ich den Mensch zu erfassen oder ihn näher zu rücken.
So, und gelernter Bootsbauer sind Sie. Also Sie können mit Holz umgehen, aber Sie haben im Laufe Ihres Lebens noch viel mehr Jobs gehabt. Wollen Sie uns mal ein paar aufzählen?
Ja, also professionell ausgebildet bin ich als Bootsbauer, da haben Sie recht, ich habe eine Lehre als Bootsbauer gemacht. Ich bin aber auch Schreinermeister, habe dann anschließend die Meisterschule für Schreinerei besucht und habe auf meinen Reisen, also ich habe nach der Schule eine große Weltreise gemacht, da habe ich das gemacht, was man heutzutage Working Holidays nennt und was die jungen Leute schon von hier aus buchen manchmal. Man kann ja so einen Australien-Aufenthalt buchen und man geht dann Fruit picken. Und wir sind seinerzeit nach Australien gekommen und haben uns eben die Jobs selber gesucht. Da war alles dabei von Nachtwächter, Holzfäller. Ich habe auf einer Werft gearbeitet, was dann später auch mein Beruf geworden ist. Ich habe in der Küche gearbeitet, sehr gerne. Ich koche leidenschaftlich gerne und hatte mal die Idee, Koch zu werden. Da war ich mal ein paar Monate in einem Restaurant. Ich habe als Chauffeur gearbeitet, also diverse Sachen.
Als Roadie für eine Band.
Roadie für eine Band, sehr richtig.
Ja. Auf einer Christbaumfarm. Sie haben auch ein Jahr lang als Surflehrer gearbeitet. Da steckt eine ganze Menge drin in diesem Leben. Da kann man auch, glaube ich, als Künstler ganz gut draus schöpfen, wenn man so viel erlebt hat.
Wohl wahr. Das, denke ich, ist schon auch ein Grund dafür, dass ich eigentlich ganz gut so mit meinem jetzigen Künstlerleben zurechtkomme. Ich schöpfe aus meinem eigenen Leben zum großen Teil.
Tja, und wenn man Ihre Holzskulpturen mal sehen will, dann ist es eh ganz gut, sich um den Starnberger See rum zu bewegen. Da gibt es ja inzwischen schon etliche zu sehen.
Genau, ich arbeite dran, dass man eine Rundtour um den See machen kann, um meine Arbeiten zu begutachten.
Richtig, also vom ja. Seeshaupt über Tutzing
es
an der Ilkerhöhe und so weiter.
Ja, genau, richtig.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Hans Panschar segelte um die Welt.
Und er ist Künstler und arbeitet unter anderem mit Treibholz, weil wir gerade Driftwood gehört haben. Wo kommt denn das Treibholz her, mit dem Sie arbeiten?
Ursprünglich die ersten Stücke, die ich gemacht habe, kamen tatsächlich noch von meinen Segelturns mit dem Schiff, das wir gebaut hatten. Und das war eben relativ groß und hatte viel Stauraum oder viel Platz. Und da hatte ich angefangen, die ersten schönen Stücke von den Stränden mitzunehmen und einzusammeln. Und sonst hatte ich dafür eben so ein Faible und eine Liebe entwickelt für diese Art von Treibholz und habe dann mit meiner Frau in den ersten Jahren der Sesshaftwerdung haben wir dann ganz viel Urlaub eben immer an Stränden gemacht, aus verschiedenen Gründen, weil ich ziehe es sowieso immer ans Meer oder uns und das ist eine schöne Beschäftigung.
Aber heutzutage müssen wir ja diese Skulpturen eher aus Plastik machen.
Genau, das Thema ist durch, da haben Sie völlig recht. Man findet nichts mehr, also ganz wenig, also so bemaltes Treibholz, also mit natürlichen oder mit Fischerbooten entstandenes oder absprüngiges Treibholz finden Sie so gut wie gar nicht mehr. Ja, das Thema ist wirklich mittlerweile Plastik.
Was ist an Treibholz besonders schön in der Bearbeitung?
Ich bin schon auch mit meiner ganzen Arbeit, mit meiner Kunst sehr materiallastig. Also ich interessiere mich sehr fürs Material und beim Treibholz ist eben, da ist eine Geschichte eingeschrieben. Man sieht oft ein Stück und merkt oder ahnt oder denkt sich was dazu, was das schon alles erlebt haben kann. Und das ist eigentlich das, was mich so interessiert an diesen Fundstücken.
Sehen Sie eigentlich die Bäume, die Sie in Holz teilweise verwandeln oder mit deren Holz Sie arbeiten, sehen Sie die eigentlich als Lebewesen oder als Baumaterial?
Gute Frage. Ich habe eigentlich noch nie selber einen Baum gefällt. Also ich sehe einen Baum durchaus als Lebewesen. Wenn ich da im Wald bin und richtig in den Arbeitsflow komme, dann stehen um mich herum nur Bäume und ich würde die nicht umsehen können. Also es würde mir schwerfallen.
Jetzt gehen wir mal an Ihre Wurzeln. Wo kommen Ihre Eltern her, Herr Panschar?
Meine Eltern sind beides Nordlichter. Mein Vater kommt gebürtig aus Bremen, meine Eltern leben beide nicht mehr und meine Mutter ist Kielerin.
Das heißt, so dieses Meer war schon so als Thema so?
Muss irgendwie im Blut sein, aber meine Eltern sind nach München ausgewandert. Als mein Vater beruflich sich niederlassen wollte, sind die nach München gegangen. Also die haben dann den Norden verlassen. Aber ich habe das irgendwie noch in meinen Genen drin, diesen Norden. Ich hatte letztes Jahr eine Ausstellung auf Sylt. Und da war ich das erste Mal auf dieser Insel und ich habe mir schon noch gemerkt, dass ich da irgendwie daherkomme, aus der Ecke.
Aber geboren in München 1962 und aufgewachsen in Germering bei München. Was war das für eine Kindheit da in der Peripherie von München? Ja. Mit vielen Neubauvierteln auch in Germering.
Richtig, ich bin mitten im Neubauviertel aufgewohnt, Reihenhaus. Kindheit war so, ganz viel Fußball. Wir hatten einen Bolzplatz, der zwischen der Tiefgarage, zwischen der Autobahn und einem Hochhaus irgendwie eingeklemmt war. Es war so ein übrig gebliebener Parkplatz, der war eingezäunt von dem Maschendrahtzaun. Und da habe ich von morgens bis abends gekickt, später auch im Verein. Also ich war sehr intensiv mit Fußball beschäftigt.
Also es klingt fast so ein bisschen wie früher bei Boateng, da hatte auch so einen Käfig, in dem er
ja,
gespielt hat.
Ja, also wenn ich da heute dran denke und ich bin nochmal vorbeigefahren, in der Tat hat es was. Also es ist kein Idyll gewesen.
Sie hätten ja unter Umständen auch Profifußballer werden können.
Ja, Sie haben recht. Ich war nicht schlecht. Ich war richtig gut. Ja, richtig gut ist vielleicht blöd, wenn man das selber sagt. Aber ich habe schon Auswahl gespielt, oberbayerische Auswahl, Kreisauswahl. Also das war nah dran. Allerdings mit 15 hatte ich kleinere Verletzungen und dann ist meine Liebe von grün zu blau übergesprungen. Also ich bin vom Rasen zum Wasser gekommen.
Zum Meer, zum Wasser. So, und als Kind gab es denn da auch schon so viel Kreativität, so viel Neugierde, wie Sie sie ja als Künstler auch ausleben?
Ja, das ist in der Tat so. Also ich hatte neben dem Fußball, habe ich irrsinnig viel gelesen. Also ich war wirklich eine Leseratte. Mein Vater hat irgendwie meiner Mutter gesagt, wenn der Junge lesen will, kann er so lange lesen, wie er will. Also abends im Bett und das habe ich getan. Wir hatten eine Gemeindebücherei ums Eck und da habe ich mich mit Material versorgt, Abenteuerromane rauf und runter und alles, ja. unglaublich viel. Und wir haben gebastelt, wie blöd. Also ich stamme aus einer Familie, wo irgendwie alles selber gemacht wird. Mein Vater ist zwar Ingenieur, aber wir hatten so einen Hobbykeller im Reihenhaus. Und wir sind eigentlich immer runtergegangen, haben alles repariert, was man irgendwie reparieren kann. Und alles, wenn ich was wollte, ging man nicht in den Laden, sondern wir gingen in den Keller und haben das irgendwie gebaut.
Also heute sagt man Repair-Café dazu.
Heute sagt man so dazu. Und wir hatten dieses Repair-Café im Keller. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich mit meinem Vater wirklich tolle Zeit und heute im Stadion, 15.30 Uhr, Samstagnachmittag und gebastelt. Das waren wirklich...
Noch mit der alten Titelmelodie.
Vermutlich, ja. Ich hab's jetzt nicht
drauf. Heute im Stadion.
Ganz toll. Und dann stank es nach Lack. Das war ein kleiner Keller. Aber oben liefen irgendwelche Leitungen und wir haben dann so Schnüre aufgehängt. Und mein Vater hatte so einen Drang, alles, was wir bauen, musste lackiert werden. Mit so Lacken, die richtig stinken, also kurz. Also es war da unten wirklich so eine Bastel- und Lackhölle. Ja.
Ja, und als Schüler, waren Sie gut oder schlecht?
Ich war beides. Also die ersten Jahre waren super. Grundschule war ich ein Ass und dann Weg ins Gymnasium, dann war ich alles andere als ein Ass. Es war eine Qual. Bis zur 10. Klasse war ich auf dem Gymnasium und es war keine schöne Zeit. Alles andere. Und danach habe ich dann nochmal mit der Schule Frieden geschlossen. Ich bin nämlich auf die Fachoberschule für Gestaltung gewechselt und das war genau das Richtige für mich. Also da hatte ich nochmal zwei wunderbare Jahre.
Das heißt, da konnten Sie Ihre Kellererfahrung einbringen?
Da konnte ich die Kellererfahrung einbringen und es waren einfach gute Leute. Das waren Leute, die schon teilweise was erlebt hatten, die nicht direkt aus der Schule kamen, sondern die hatten schon eine Berufsausbildung. Es waren sehr gemischt. Wir hatten unglaublich coole Lehrer, so alte Zeichenlehrer von alter Schule. Und dann sind wir zum Beispiel in den Botanischen Garten gegangen nach München und haben mit hübschen Mädchen in der Klasse Blumen gezeichnet. Also es war wirklich...
Haben Sie wirklich Blumen gezeichnet?
Ja, wir haben wirklich Blumen, nein, wir haben Blumen gezeichnet. Ganz toll, Orchideen, alles, das ganze, diese ganze tropische Abteilung haben wir abgemalt.
So, und dann haben Sie also eine Schreinerlehre erstmal gemacht?
Ist nicht ganz richtig. Meine erste Ausbildung war eine Bootsbaulehre.
Ach, das war gleich die Bootsbaulehre.
Genau, aber die Bootsbaulehre kam... Erst nach langer Zeit, ich habe nach Beendigung der Schulzeit, haben wir erstmal eine Weltreise gemacht. Ich wusste nicht genau, wo es hingehen soll, außer dass ich eben surfen wollte. Ich war mit zwei Freunden unterwegs und wir wollten Wellenreiten gehen. Das war eigentlich das Ziel, was ich erstmal nach der Schule hatte.
Das ist ja das, was die Sportfreunde Stiller, die auch als Germerin kamen, besungen haben. Lass uns Wellenreiten gehen.
Das Lied kenne ich nicht, aber das war unser ganz großes Thema, richtig. Ja, wahrscheinlich haben wir das in Germering gesät.
Wo kam denn dieses Thema her?
Das Thema kam bei mir eigentlich vom Windsurfen. Ich war ja nach Beendigung der Fußballkarriere bin ich direkt Windsurfer geworden mit ganz großer Leidenschaft, wie ich alles eigentlich so verfolgt habe in meinem Leben und wollte dann nur noch Windsurfen und übers Windsurfen kam ich zum Ursprung des Surfens, also zum richtigen Wellenreiten.
Was ja heute in aller Munde ist, aber zu dem Zeitpunkt, so Anfang der 80er Jahre, waren Sie ja eigentlich eher so ein Pionier hier.
Wir waren in Deutschland, es gab noch nicht viel Infos, es gab einen deutschen Autor, der hat ein Buch geschrieben. Das hat man schicken lassen und wir haben uns das eigentlich mehr oder weniger selber beigebracht. Wir haben auch die Bretter selber gebaut, apropos Repair-Café.
Selber ein Surfbrett, wo? Wo haben Sie es gebaut?
Im Keller. Da stank es eh schon nach Kunstharz und allem möglichen. Nein, wir haben in unseren Kellern, also ich war mit den beiden Freunden, mit denen ich unterwegs war, die hatten das alle bei uns im Keller und haben unsere Eltern halb zum Wahnsinn gebracht, haben aus Styropor und Kunstharz da die ersten Bretter gebaut.
Es gibt ja ein ganz tolles Buch über das Wellenreiten, Barbarentage von William Finnegan. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen.
Nein,
aber... Das den Pulitzerpreis auch gewonnen hat, wo ein amerikanischer Journalist im Prinzip seine Lebensgeschichte anhand seiner Liebe zum Wellenreiten beschreibt. In Kalifornien auf Hawaii und dann später auf der Reise um die Welt auf der Suche nach der perfekten Welle. Können Sie denn vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben, was das ausmacht, dieses Wellenreiten? Das ja auch ein bisschen gefährlich ist, ein bisschen unklar. Man geht da raus in eine wilde Brandung. Und
dieses Buch, von dem Sie sprechen, kenne ich nicht, werde ich mir besorgen, sehr interessant. Also die Grundsache beim Wellenreiten, diese Faszination, die es wirklich hat und die uns und mich einfach ergriffen hat und auch bis heute, glaube ich, nicht losgelassen hat, ist diese unglaubliche Energie. Die spüren Sie einfach, sobald Sie da draußen sitzen und versuchen, auf diesen Wellen zu reiten und wenn Sie das erste Mal es eben schaffen, davon mitgenommen zu werden, auf dieser Welle zu sein und an Land zu reiten, wie man so schön sagt, ist das, glaube ich, ein Erlebnis. Das ist, ich kann es mit nichts vergleichen. Also man nimmt einfach eine Energie mit, ich glaube, von der zehre ich heute noch, diese Wellenenergie. Wellen sind ja letztendlich nichts anderes als gespeicherte Energie, Windenergie. Und auf irgendeine Art und Weise überträgt sich das auf den Surfer, bin ich ganz überzeugt
von. Aber es kann sich auch ungut auf den Surfer übertragen, wenn der in diese Waschmaschine reinkommt.
Ja, Sie haben völlig recht. Ja, das gehört alles dazu. Aber das Leben ist eben so. Sie nehmen halt auch die unguten Sachen mit. Wenn man da heil wieder rauskommt, ist es aber auch irgendwie, am nächsten Tag ist es auch wieder gut.
Das Leben ist halt auch manchmal eine Waschmaschine.
Das Leben ist manchmal eine Waschmaschine.
Sie hören 1:1 unseren Talk auf Bayern 2. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem Bildhauer und gelernten Bootsbauer Hans Panscher vom Starnberger See, der nach der Schule angefangen hat, um die Welt zu reisen. Und in Byron Bay, wo die Parcels herkommen, die wir gerade gehört haben, in in Australien hat er auch schon, war auch schon Wellenreiten. Wie war es denn da?
War ein ganz cooler Spot. Wobei man muss schon sagen, die besten Surfplätze, die wir gefunden haben, sind eigentlich die, die nicht so bekannt sind, weil das Problem ist natürlich heute noch viel mehr als damals, dass alles sehr bevölkert ist von Surfern und je mehr da sind, umso stressiger wird's.
Sie sind um die Welt gereist nach der Schule und das war damals auf jeden Fall noch ein bisschen abenteuerlicher als heute, also Anfang der 80er Jahre. Eigentlich wollten Sie nur nach Sri Lanka.
Das ist richtig.
Aber dann?
Wir hatten unseren Eltern, wir sind zu dritt gestartet und sind auch alle wieder zurückgekommen, aber gestaffelt. Wir hatten unseren Eltern gesagt, wir wollen zum Wellenreiten nach Sri Lanka für 3 Monate. Das war der Plan, den wir verkündet hatten. Es wurde dann immer verlängert. Wir haben uns dann in Asien ein Round-the-World-Ticket gekauft und bei mir hat die Reise dann 2 Jahre gedauert.
Aber wie haben Sie überhaupt diese Reise finanziert?
Wir wussten ja, dass wir die Reise machen wollen. Ich hatte als Surflehrer gearbeitet, als Windsurflehrer noch in Italien, um mir das Reisegeld zu verdienen, einen Sommer lang, und im Herbst sind wir gestartet. Und wir haben dann eben in Sri Lanka 3 Monate verbracht am Strand, hatten uns eine Hütte gemietet an einem Surfspot und waren eigentlich im Prinzip 3 Monate auf dem Wasser. Und dann haben wir da Australier kennengelernt, die nebenan auch in so einer Hütte wohnten. Und die erzählen uns immer, wie toll es in Australien ist. Und ich war sowieso bereit irgendwie oder willig. Und wir suchten eigentlich noch nach mehr Wellen. Und dann haben wir uns eben da entschlossen, weiterzureisen. Und als wir dann in Australien ankamen, war der Geldbeutel leer. Wir sind dann noch mit so gefälschten Reisechecks in das Land eingereist, weil man braucht eine gewisse Menge Geld, was die einen über die Grenze lassen. Und wir hatten das damals irgendwie mit den Reisechecks organisiert, dass wir reinkommen. Und als wir dann in Sydney ankamen, waren wir wirklich pleite und mussten halt arbeiten. Und dann ging es los, dass wir uns Jobs gesucht haben.
Aber wer hat da auf Sie gewartet? Also ich meine, da kommt da so ein Typ irgendwie vom Starnberger See oder aus Germering in dem Fall noch und sagt, ich brauche jetzt irgendwie hier Arbeit.
Richtig gewartet hat keiner auf uns. Wir hatten damals auch einen ungünstigen Zeitpunkt. Die hatten zu dem Zeitpunkt 10% Arbeitslosigkeit in Australien. Das lief in der Wirtschaft, glaube ich, gar nicht gut. Aber wir hatten einfach den unbedingten Willen, Arbeit zu finden. Und wir sind losgeströmt. Wir hatten uns in so einem Rentnerhotel eingemietet für ganz wenig Geld mit so obskuren Gestalten und sind morgens los und haben Jobs gesucht. Wir haben geklingelt, wir sind einfach in die Läden gegangen und gesagt, wir suchen Arbeit, und hat funktioniert. Da habe ich eigentlich so eine Erfahrung gemacht, wenn man was wirklich will und dieses Bedürfnis groß genug ist, dann kommt man da schon irgendwie ans Ziel.
So, und dann sind Sie beispielsweise da Roadie geworden bei einer Band, Sie haben es vorher erzählt.
Genau.
Haben in der Küche gejobbt. Was noch?
Ja, ich glaube, eins der Sachen, die mich dann für mein späteres Leben auch geprägt haben, war eben diese Zeit in dieser Christbaumzucht, muss man sagen. Also es ist was sehr Ungewöhnliches. In Australien wachsen eigentlich keine Fichten und keine Tannen, aber das waren irgendwelche Freaks. Ein Waldforscher, ein Baumforscher zwischen Melbourne und Canberra hatten die eben einen großen Wald besessen und darin haben die Weihnachtsbäume gezogen. Und die hatten uns beim Trampen auf der Straße irgendwie aufgelesen und ich habe gesagt, ich bin bereit zu arbeiten, ich suche Arbeit, und wir sind dann mit denen, es waren so 3 Freaks, muss man sagen, mit Kettensäge hinten auf dem Pickup und so, und sind dann mit denen in den Wald gefahren und haben dann ein Riesenblockhaus gebaut. Also wir haben Bäume wirklich vor Ort gefällt, entrindet und aus den Bäumen da ein Haus gebaut, also ein Blockhaus für die. Das war wirklich eine Erfahrung, das war wahrscheinlich Gold wert. Meine anderen beiden Freunde, mit denen ich unterwegs war, die sind beide Architekten geworden, vielleicht war das ein Grund dafür. Da zehre ich heute noch von, wenn ich im Wald bin, alleine mit diesem großen Eichenstamm, von dem ich berichtete. Ich weiß mir einfach zu helfen. Ich habe damals schon Sachen gelernt, die irgendwie fundamental waren für mein weiteres Arbeitsleben, denke ich.
Aber Sie wollten ja eigentlich ans Wasser und nicht in den Wald.
Wir wollten ans Wasser, aber manchmal führt der Weg eben über den Wald ans Wasser.
Ins Wasser. Ja, diese Reise, könnte ich mir vorstellen, hat doch sehr, sehr viel ausgelöst. Wenn ich Sie so anschaue jetzt und auch so höre, da spüre ich unheimlich viel Mut, aber auch viel Glück, die Sie daraus gezogen haben.
Ja, das liegt nah beieinander, aber natürlich war auch Scheitern dabei. Also es klingt natürlich, in der Nachbetrachtung vergisst man blöde Sachen, aber ich lag die erste Woche, als wir ankamen in Sydney, lag ich krank im Bett. Ich hatte mir in Asien alle Füße aufgerissen. Wenn man im tropischen Wasser surft, Korallen, es gibt so Entzündungen an den Füßen und Beinen. Also ich kam da als ziemliches Wrack an und habe dann erstmal irgendwie 2 Wochen Antibiotika bekommen und lag dann wirklich halb tot im Bett. Aber danach war dann die Power zurück und wir haben da eben unsere Reise gemacht. Und einer der entscheidenden Punkte war eigentlich, dass wir dann beim Trampen festgestellt haben, dass Trampen nicht die ideale Art und Weise ist, sich fortzubewegen. Und da kamen wir dann auf die Idee, das nächste Mal eine Reise mit dem Schiff zu machen. Das war eigentlich so ein Auslöser.
Wieso, was hat nicht geklappt?
Es gab eine Stelle, es war damals in Neuseeland. Ich hatte gerade 3 Monate in einem Restaurant gearbeitet und ich wollte nach Auckland, weil ich hatte da eine Frau kennengelernt, die lebte nah am Wasser.
Die war nah am Wasser, ans Wasser gebaut.
Ich wollte unbedingt hin. Und auf dem Weg dahin muss man irgendwie, wir haben uns nur trampenderweise fortbewegt, es geht eigentlich ganz gut in Neuseeland, wobei da auf der Südinsel ist ja sehr dünn bevölkert, es gibt irgendwie mehr Schafe als Menschen, bin ich an so einer Kreuzung hängen geblieben, das war die Pukuri Junction, ich weiß es noch wie heute, und ich stand dann an dieser Kreuzung irgendwie 3 Stunden und es kam wirklich kein Auto und dann kam nach 3 Stunden ein Auto an und in dem Auto saß mein Freund Andy, der auch das als Lift gefunden hatte und also der wurde aber
auch per Anhalter unterwegs.
Also wir waren nicht verabredet, es gab noch keine Handys, nichts. Es war reiner Zufall. Der wurde an der Ecke rausgelassen. Er wurde rausgelassen und wir standen dann zu zweit dort. Und wir standen dort weitere Stunden und da ist jedenfalls die Idee wohl entstanden, dass wir eines Tages, wenn wir mal wieder zusammen verreisen, das mit dem Schiff machen und nicht mit dem Tramper.
Also, dass Sie sich auch ein Schiff bauen. Sie hatten ja schon Surfbretter gebaut.
Ja.
Sie sind dann zurückgekommen nach Deutschland und haben eine Bootsbauerausbildung gemacht. Mal ganz banal gefragt, wo haben Sie die denn gemacht?
Ich habe die Bootsbauerausbildung gemacht am Ammersee. Bootswerft Glas gibt es heute leider nicht mehr. Der war bekannt für seine Tornados. Der hat also Katamarane gebaut. Und ich kannte die Werft schon aus Schülerzeiten. Ich habe als Schüler schon viel gejobbt und hatte mal da 6 Wochen in den Sommerferien gearbeitet und hatte mich gut daran erinnert. Und hatte vorher aber nach der Reise angefangen, eigentlich wollte ich Fotograf werden. Ich hatte eine Fotografenlehre begonnen. Das war aber sehr langweilig. Also wir haben da irgendwie nur Schmiedeeisen und Berberteppiche fotografiert und das war dann nicht meine Sache und ich erinnerte mich dann an diesen Bootsbauer und kombiniert mit unseren Plänen vom eigenen Schiff war das dann eigentlich so die natürliche Folge, dass ich gesagt habe, ich mache eine Lehre zum Bootsbauer.
Aber wo ist denn eigentlich dann die Berufsschule? Es gibt ja nicht so viele Bootswerften in Bayern.
Da haben Sie recht, die Berufsschule befindet sich in Lübeck. Alle Bootsbauer...
schwierig, um mit der S-Bahn hinzupendeln.
Richtig, alle Bootsbauer Deutschlands gehen zum Blockunterricht nach Lübeck. Das ist eine der verrückten Sachen, die man als Bootsbauer macht.
Aber Ihre Frau stammt ja auch aus Lübeck. Hat das irgendeinen Zusammenhang?
Ja, Sie haben es erfasst. Das steht im direkten Zusammenhang. Meine Frau lernte ich damals kennen. Ich hatte einen sehr netten Lehrer bei den Bootsbauern, der war damals noch im Referendariat. Und dieser Lehrer, der stellte immer, wenn er nette Bootsbauer traf, dann stellte er die manchmal seiner Schwester vor. Und diese Schwester ist meine heutige Frau. So lernten wir uns kennen.
Die anderen Bootsbauer haben es nicht gebracht.
Einer war nah dran, aber irgendwie habe ich dann doch den
Zuschlag bekommen.
Ich habe den Zuschlag bekommen, ja.
Ja, und dann ging es los mit dem Bootsbauen auch. Auch dazu haben Sie wahrscheinlich erstmal Geld gespart, damit Sie sich ausklinken können, um sich eben diesen Traum vom Bootsbauen zu verwirklichen.
Völlig richtig. Also wir hatten während der Bootsbauerlehre schon angefangen zu sparen. Ich habe mir selber als Gesellenstück einen Katamaran gebaut, den ich dann auch zu Geld gemacht habe. Und das gleiche mein Freund Andi, mit dem ich das zusammen realisiert habe. Wir haben eigentlich immer gejobbt und gearbeitet und haben dann ein bisschen Geld zusammengespart gehabt und haben gesagt, jetzt oder nie.
Und dann war ja die Frage, wo wird dieses Boot gebaut? Wo war denn Ihre Privatwerft?
Stimmt, die spannende Frage war in der Tat, die erste Idee war, wir wollten es in Australien bauen, was ein bisschen aus heutiger Sicht natürlich auch sehr verrückt ist. Wir wollten einen Container packen, damit nach Australien reisen und dort das Schiff bauen. Wichtigster Grund, dass wir es nicht gemacht haben, ist meine heutige Frau. Also ich habe dann gesagt, ich kann nicht nach Australien, ich bin verliebt, ich muss in die Nähe meiner Frau. Und mein Kompagnon Andy war einverstanden und deswegen haben wir dann den Container nicht nach Australien schicken lassen, sondern in die Nähe von Lübeck. Ich hatte vorher sondiert und hatte einen alten Bauernhof gefunden, bei einem verschrobenen Bauern eine Riesenhalle gemietet. Und da haben wir den Container hinschicken lassen.
Und dann haben Sie wie lange an diesem Schiff gebaut? Ihrem Traumschiff?
Das war, muss man sagen, unser Traumschiff. Wir haben mit einer Unterbrechung, nach dem ersten Sommer ist uns das Geld ausgegangen, haben wir beide gearbeitet, 6 Monate.
Ein wiederkehrendes Motiv, ja.
Wir haben dann 2 Jahre dann gearbeitet. 7500 Arbeitsstunden circa. Richtig arbeiten, 10 bis 12 Stunden am Tag.
War dann das Bootsbauen eigentlich das größere Abenteuer oder das mit dem Boot dann rumfahren mit dem eigenen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde im Nachhinein sagen, das war auf jeden Fall kein kleines Abenteuer, das Schiff zu bauen und vor allen Dingen sowas durchzuziehen. Diesen Traum, ein eigenes Schiff zu bauen, den haben natürlich viele, aber die meisten werden aus irgendwelchen Gründen nicht vollendet. Also wir haben es wirklich durchgezogen und das war schon ein großer Teil des Abenteuers.
Und wie sah dieses Schiff aus? Was hat das für Dimensionen?
Es war eben ein Katamaran. Ursprünglich wollten wir uns einen alten Fischkutter umbauen, aber das wurde mir dann nach meiner Lehre als Katamaranbauer klar, dass wir einen Katamaran bauen wollen. Und Andi, mein Freund, der ist eher doch der Segler gewesen als ich, der sagt, schnelles Schiff ist auf jeden Fall gut. Und so kam es zu einem Katamaran. Den muss man sich so vorstellen, 13 Meter lang, 7,80 Meter breit und sehr schnell und sehr spektakulär eigentlich.
Gab es denn da mal Leute, die gesagt haben, Mensch Hans, komm mal in die Pötte, du bist um die Welt gereist, baust jetzt ein Schiff, mit dem du selber wieder losfahren willst, andere werden in der Zeit Anwälte, Ärzte?
Sie haben völlig recht, ja, das ist in der Tat so, also abgesehen von unseren Eltern, die es natürlich öfters gesagt haben, haben wir uns die Frage selber gestellt. Man wird ja auch immer in Frage gestellt, wenn du sowas machst, und unsere Freunde waren mitten in der Berufsausbildung, die waren teilweise, haben die schon ihre Karrieren gestartet, und wir waren da in dieser Scheune und haben an unserem Traum gebastelt. Es ist immer ein Auf und Ab, und wir haben das natürlich auch hinterfragt, und wir sind manchmal morgens, haben wir das Arbeiten angefangen und gesagt, was machen wir hier eigentlich? Aber wir haben es irgendwie durchgezogen. Wir wussten jetzt, ein Jurastudium kommt jetzt auch nicht mehr in Frage.
Wahrscheinlich kann man auch nicht aufhören, wenn man schon so lange in so einer Halle da rummacht.
Ja, das Schiff ist halb fertig, dann hörst du nicht auf, ganz klar.
Ja, und dann ist ja irgendwann dieses Ding fertig geworden, musste dann auch irgendwie zum Meer gebracht werden. Wer hat das gemacht?
Ja, also wir haben relativ nah am Meer gebaut, also so intelligent waren wir natürlich. Das war 10 Meilen ungefähr zum Meer. Und das Schiff ist eine Konstruktion, das hat man sich schon auch so überlegt, das kann man auseinanderbauen. Also es ist im Prinzip wie ein großer Katamaran. Sie können die beiden Rümpfe auseinanderschrauben. Da sind große Aluminiumholme und eine Brücke dazwischen. Aber man kann alles demontieren. Das haben wir dann gemacht. Wir haben dann einen großen Tieftransporter gemietet. Also wir haben es dann tagsüber auf diesen Tieftransporter geladen. Und diese Kabine hatte aber keine Straßenzulassung. Die war zu breit. Und Andi ist eher so ein wilder Typ. Der hat gesagt, wir machen das selber. Und wir machen das ohne Genehmigung. Und haben dann halt in der Nacht um 3, wenn wenig Leute auf der Straße sind, haben wir diesen Schwertransport sozusagen selber gefahren und haben das dann
nicht
als Meer gebracht.
Der Schwertransport ist aber inzwischen verjährt, würde ich mal sagen.
Ja, es ist verjährt. Und wir haben es dann nach Lübeck gebracht, und da kam dann ein großer Kran und hat es ins Wasser gelassen.
Ja, und wie hat sich das denn dann angefühlt, als dieses Schiff dann wirklich ins Wasser gegangen ist, an dem sie so lange rumgebaut hat?
Es war schon ein ganz besonderer Moment. Ich weiß noch, wie heute, meine Frau hat das Schiff getauft. Wir waren alle unglaublich aufgeregt. Schon beim Hochheben, also ob das alles gut geht. Du hängst das Schiff, eben dieses Teil, an dem du 2 Jahre gebaut hast, hängst du an 4 große Seile und Gurte, und dann kommt so ein Riesenkran, hebt es hoch, und dann kommt der Moment, wo es dann eben auf die Wasserlinie kommt. Das ist eigentlich so der entscheidende Moment. Dann sieht man erstmal, ob es stimmt, ob es richtig schwimmt, weil wir haben eine Wasserlinie angezeichnet, wo die Linie ist.
Und ja, und idealerweise ist es auch kein U-Boot.
Genau, idealerweise schwimmt es und funktioniert auch. Und das war natürlich alles, es war unglaublich aufregende Zeit.
Aber hatten Sie denn bei diesem ganzen Bootsbau überhaupt die Überlegung noch, dass ja diese Reise auch irgendwann mal losgehen muss? Man braucht ja da auch Equipment am Schiff. Oder war Ihnen das Geld ausgegangen?
Uns war das Geld mehrfach ausgegangen, und zum Schluss war es natürlich wieder alle. Also wir sind losgesegelt. Das ist heute noch kaum zu glauben. Wir hatten den Harms Weltatlas meines Bruders. Das war eigentlich das Ding, mit dem wir navigiert sind. Das erste Stück fast bis nach Holland sind wir damit gekommen, und dann hat uns der Mut verlassen, und Gott sei Dank kam uns dann ein Freund nachgereist, den trafen wir in Holland, der kam dann zu uns an Bord, und der hat uns dann Seekarten mitgebracht. Also wir sind wirklich mit, also das Schiff war fundamental, war das völlig in Ordnung, aber es war halt mit einfachsten Mitteln. Und
aber Sie haben so einen Sehenswürdigkeiten am Land erkannt, wo Sie gerade sind, oder?
Ja, wir hatten
die kleine Meerjungfrau A. Kopenhagen.
Wir hatten Mut. Also wir haben uns schon gut vorbereitet, aber es fehlten eben so ein paar Dinge, die man eigentlich als seriöser Segler dabei hat.
Wo wollten Sie denn überhaupt hinfahren mit diesem Schiff?
Da hatten wir einen ganz festen Plan. Wir wussten, dass wir Geld verdienen müssen und wollen, und hatten uns das Ziel Mallorca vorgenommen und haben uns da auch schon vorbereitet und hatten uns da eine, mit Hilfe einer Freundin, eine Art Plattform gebaut und haben schon Werbung gemacht und haben dann da Chartergäste aufgenommen. Das war so unsere Idee. Wir segeln ins Mittelmeer und nehmen dann Leute an Bord, mit denen wir durchs Mittelmeer segeln. Das war unsere Geschäftsidee.
Und die hat dann auch hingehauen?
Die hat hingehauen. Wir hatten allerdings, muss man sagen, nicht super viel Segelerfahrung. Wir hatten viel Mut und Lust zu segeln, aber ich war eben guter Windsurfer und der Andi konnte Regatta segeln, aber halt eher auf dem See. Und wir hatten also hochseesegeltechnisch, waren wir nicht sehr beschlagen.
Also genau die Leute, denen man sich gerne anvertraut.
Aber wir haben, ich muss dazu sagen, als wir im Mittelmeer angekommen sind, konnten wir es richtig. Also wir haben es gelernt. Learning by doing.
Haben Sie draußen an den Azoren irgendwo gelernt?
Nein, irgendwie? Vorher. Vernavigiert haben wir uns, als wir aus dem Nord-Ostsee-Kanal rausgekommen sind, auf dem Weg nach Cuxhaven, sind wir trocken gefallen, weil wir da uns mit Ebbe und Flut verrechnet hatten. Und da lag das Schiff. Das Tolle ist ja bei dem Katamaran, man kann schon auch mal einen Fehler machen. Und wenn es dann irgendwie aufläuft, in dem Fall war es eine Sandbank, und dann ist das Wasser unglaublich schnell weg, und dann lagen wir da, bis die nächste Flut kam.
Ganz schön peinlich
auch. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Das war Lehrgeld. Wir mussten einiges an Lehrgeld bezahlen. Und dieser ganze erste Teil des Turns, des Überführungsturns ins Mittelmeer, war auch wirklich mühsam. Also wir haben bis ungefähr Südengland hatten wir unglaublich zu kämpfen. Wir hatten zu kämpfen mit Gegenwind. Wir hatten eigentlich nur Südwest, also Wind von gegen an. Und ein Katamaran kommt schlecht gegen den Wind. Also du kannst sehr schnell mit dem Wind und Halbwind segeln, aber kreuzen in dem Sinne ist fast nicht möglich. Und wir haben unglaublich viel Zeit in Häfen verbracht und haben gewartet. Und mit so einem großen Schiff in dem Hafen, mit kleinem Geldbeutel, ist ein großes Problem. großer Schiff. Genau. Und der Hafenmeister ist dir ständig auf den Fersen und wir waren eigentlich immer auf der Flucht. Wir kamen spät abends in den Hafen an, wenn der irgendwie schon möglichst weg war oder zu Hause war und sind früh morgens wieder aufgebrochen. Das war so unser Erlebnis an der holländischen und später dann an der belgischen Küste.
Und als Sie dann in Mallorca Ihre Kunden dann hatten, was war das dann für ein Alltag da?
Wie gesagt, wir konnten bis dahin, waren wir wirklich gute Segler. Ab England haben wir dann guten Wind gehabt und sind dann wirklich ziemlich schnell nach Spanien gekommen und konnten dann auf Mallorca mit dem großen Katamaran gut umgehen. Es war eigentlich ein reiner Spaß, wenn wir unsere Leute, den ersten Sommer hatten wir eigentlich fast nur Freunde zu Besuch, die schon auch bezahlt haben, aber die kannten wir alle sehr gut und die wollten einfach alle unser Schiff mit uns erleben und wir hatten eigentlich eine wunderbare Zeit dort, muss man sagen.
Aber auch die Zeit musste ja mal enden. Sie wollten ja wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder zurück.
Ist richtig. Genau, unser Plan, der reichte eigentlich für diese 2 Jahre. Und dann war es aber wirklich so, dass wir gesagt haben, wir segeln jetzt nicht weiter, sondern wir hatten beide eigentlich die Nase voll vom Segeln und vom Unterwegssein. Wir wollten mal was Ordentliches machen und zurück an Land. Und dann haben wir das im großen Bogen zurückgesegelt, also über fast bis auf die Azoren. Du musst dann im großen Bogen um Portugal herumsegeln, dass du die passenden Winde findest und sind dann schließlich zurück nach Lübeck gesegelt.
Was wurde denn aus Ihrem Schiff?
Unser Schiff gibt es heute noch. Also es ist mittlerweile auch schon um die Welt gesegelt, also tatsächlich um die Welt. Das hat dann ein Österreicher, wir hatten es noch danach, hatten wir es noch 7 Jahre. Und mittlerweile hat es ein Österreicher gekauft, der damit die Welt umsegelt hat.
So, aber wir sind immer noch nicht bei Ihrem jetzigen Beruf, dem Bildhauer.
Nein.
Da haben wir uns aber jetzt schon ganz schön lange durchs Leben bewegt.
Wir müssen also
jetzt
die Kurve kriegen.
Sie sind ein Spätberuf, ne?
Ja, das kann man einerseits sagen. Andererseits war alles ein Teil meines Lebens als Bildhauer. Ich sage immer, diese Lehre als Bootsbauer oder ein Boot zu bauen, ist eigentlich eine Skulptur. Ein Schiff ist eigentlich eine runde Form, ist eine komplizierte Form. Es ist eigentlich schon eine Skulptur. Ich habe an Bord, wie gesagt, diese Treibholzgeschichten gesammelt. Ich habe eigentlich ständig damit zu tun gehabt. Also meine Berufsausbildung zum Künstler hat, glaube ich, ja, schon damals im Keller begonnen.
Also das war praktisch, das Leben war Ihre Ausbildung.
So kann man sagen, ja. Ich habe die Akademie, die klassische Kunstakademie nicht besucht, aber ich glaube, alles andere erledige ich so.
Und schadet Ihnen das eigentlich? Oft wollen ja Leute, wenn sie Kunst kaufen, wollen ja wissen, dass der Künstler, ja, hat ja bei so und so studiert. Ist ja bei Ihnen ja nicht der Fall.
Schwer zu sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das andere, was ich jetzt schon versucht zu erzählen, das ist schon auch überzeugend, weil das einfach authentisch ist. Also so ist, hat funktioniert und so ist mein Leben einfach gelaufen und das merken die Leute, wenn sie zu mir in die Werkstatt kommen. Also ich muss einfach keine Geschichte erzählen. Das ist, glaube ich, das sieht man den Arbeiten auch an.
Achim Bogdan im Gespräch mit
Hans Panschar macht aus Treibholz Kunst.
Und nicht nur aus Treibholz, aus allen möglichen Formen von Holz. Und er experimentiert auch mit anderen Materialien. Ich habe hier einen Katalog vor mir liegen mit Ihren Sachen und habe großes Vergnügen, das anzuschauen. Diese Sachen haben so eine Klarheit irgendwie. Es sind so Holzskulpturen, die sind irgendwo roh, aber dann auch filigran und vor allem handwerklich irgendwie toll gemacht. Also wie war denn der Einstieg letztendlich in die Kunst, dass Sie auch letztendlich dann von der Kunst leben konnten?
Ich kam zurück vom Segeln, meine Frau und ich, wir beschlossen dann nach München zu ziehen und sesshaft zu werden. Meine Frau ist Lehrerin. Sie hat eine Anstellung in Schwabing gefunden und ich habe mich um einen vernünftigen Job bemüht, um was Bodenständiges. Und an der TU München war damals eine Stelle ausgeschrieben am Lehrstuhl für Ergonomie. Die suchten einen Schreiner. Und da habe ich mich kurzerhand gemeldet und hatte das Glück, dass der Professor, der den Lehrstuhl leitete, das war Professor Rühmann, der Sohn des Schauspielers, der hatte irgendwie Gefallen an meiner Lebensgeschichte gefunden. Der fand den Katamaran, wie er sagte, so spannend. Und hat gesagt, Herr Panschar, Sie kriegen die Stelle. Und das war irgendwie schon auch ein Glücksfall, weil diese Stelle, ich hatte freie Hand, ich hatte eine Werkstatt zur Verfügung und es war nicht sehr viel zu tun für die Uni. Und ich konnte da mich anfangen zu verwirklichen. Er hat gesagt, wenn Sie nichts zu tun haben, können Sie Zeitung lesen. Ich habe gesagt, Zeitung lesen ist nicht so meins, ich mache dann lieber was und habe eben die Maschinen benutzen dürfen, um meine erste Möbelkollektion zu entwerfen. Und habe dann aus diesen Treibholz-inspirierten Möbeln, das kann man sich so vorstellen, dass ich Schränke gebaut habe, die dann eine Front hatten, wo dann diese Treibholz-Assemblagen eingearbeitet waren.
Ja, und von den Möbeln ging es dann zu den Skulpturen. Es gibt zum Beispiel eine, die ist, ich glaube, 15 Meter hoch. Die ist ja oberhalb vom Starnberger See zu sehen. In Irschenhausen steht die.
Ja.
Also da kann man auch mal im öffentlichen Raum quasi einen Panschar sehen.
Kann man, ja, durchaus, genau richtig. Ja, das hat sich ergeben aus zweierlei Gründen. Ich habe mich dann selbstständig gemacht. Ich habe aus dieser Uni-Zeit, das hat 2 Jahre gedauert, wir haben einen Bauernhof gefunden. der war zu vermieten am Starnberger See in Allmannshausen. Und das war ein großes Projekt. Das haben wir mit einer anderen Familie zusammen gemietet. Und ich habe in dem ehemaligen Stall habe ich meine Werkstatt untergebracht und habe da drin angefangen, Möbel zu bauen. Und die Möbel wurden dann ganz schnell immer künstlerischer, immer verrückter und es wurde immer mehr Kunst und immer weniger Möbel. Das war eigentlich die Entwicklung. Und daraus hat sich das eigentlich entwickelt. Es ist nicht so, dass ich hingegangen bin und habe gesagt, ich bin jetzt Künstler, ich mache jetzt Skulpturen, sondern eigentlich war das dieser Übergang von Möbeln, die letztendlich immer mehr zu Skulpturen wurden. Aber gleichzeitig war es eben auch so möglich, so ein Leben als Künstler überhaupt zu starten, weil wenn Sie heute irgendwie sagen, ich bin jetzt Künstler und sich eine Werkstatt mieten, dann, was macht man dann? Und
ja, vor allem als jemand, der noch drei Töchter zu ernähren hat.
Richtig, ja.
Der Druck war ja sicher auch da.
Ja, das kommt jetzt hinzu. Genau, wir hatten im Laufe der Zeit auf unserem Bauernhof, wir haben drei wunderbare Töchter bekommen und aus Spaß wurde ernst. Nein, das stimmt nicht. Wir haben wirklich, es hat sich ganz toll entwickelt. Also ich habe diese Möbel dann mich getraut zu verlassen, diesen Möbelbereich. Und das hat natürlich auch wieder was mit Mut zu tun, dass man sagt, ich mache jetzt keine Möbel mehr, sondern ich gehe jetzt wirklich in diesen etwas unsicheren Bereich und habe dann eigentlich beschlossen, nach ungefähr 5, 6 Jahren in Möbelbau, jetzt mache ich nur noch das, wozu ich Lust habe.
Was würden Sie denn sagen, war Ihr Durchbruch? Der Moment, wo Sie auch gemerkt haben, jetzt, ich finde Leute, die das richtig toll finden, die das auch kaufen wollen, die diese Kunst auch, denen das auch was wert ist.
Ja, ist richtig. Ja, ich habe das große Glück, dass meine Arbeiten an einem Ort entstehen. Das passt gut zusammen. Also ich habe ein wunderschönes Atelier da am Starnberger See. Eben, wenn Sie da reinkommen, dann merkt man gleich, das kommt daher, wo Sie es jetzt sehen. Also ich habe diesen Bergblick, also Sie schauen von mir aus in die Berge und ich habe dieses Motiv Berge, kommt bei mir in der Arbeit vor. Also es ist nicht so, dass ich irgendwas erfinden muss, großartig. Natürlich ist viel Fantasie im Spiel und Kreativität, alles natürlich. Aber es ist irgendwie, glaube ich, so mein großes Plus, dass das ganz stimmig ist.
Also eins, um es mal zu beschreiben, Sie haben ein Stück, das heißt Stapelstadt, eine große Bank, die ist bestimmt 3 Meter lang. Und da ist dann reingesägt in diese Bank, sind lauter filigrane Häuser, die ja so ineinander geschachtelt sind, dass so ein bisschen ausschaut wie an der Cinque Terre,
richtig,
die Häuser. Also,
genau, meine Arbeiten sind schon auch sehr stark von meinen Reisen inspiriert. Also ich habe vieles, was ich gesehen habe unterwegs und ich versuche das alles irgendwie bewusst oder unterbewusst mit zu verarbeiten. Aber gerade dieses Stadtmotiv ist natürlich, rührt sehr von den Reisen her. Diesen Block, von dem Sie sprechen, das ist eine Bank, die ist auch wiederum aus einem Stück gebaut. Also das ist eigentlich typisch für meine Arbeit, dass ich wenig zusammensetze, sondern wenn es Holzskulpturen sind, dann werden die schon aus einem Block herausgesägt.
Und wenn man sich mal versägt, dann?
Dann wird es was anderes.
Dann geht es in die Hackschnitzelheizung.
Nee, Hackschnitzelheizung haben wir nicht. Nein, das ist schon auch das Tolle, wenn man Bildhauer ist, wenn man so arbeitet, wie ich arbeite. Natürlich, manche Sachen werden dann vielleicht verfeuert. Aber oft führt einen dann der Weg auch in eine neue Richtung. Man muss halt auch mal bereit sein, abzubiegen.
Mit Ausstellungen bis nach Paris, wo Sie unter anderem in einem alten Kino ausgestellt
Richtig,
haben.
Richtig, ja. Da wurde ich eingeladen, auf Montmartre, wahnsinnig schön gelegen, gleich unterhalb von Sacré-Cœur. Und das sind eben Leute, die laden Künstler ein, die ihnen zusagen. Also es ist kein klassischer Galeriebetrieb. Und da durfte ich dann 2 Wochen diese Räumlichkeiten bespielen. Ja.
Sie haben auch was ganz Besonderes gemacht 2014 für die Zeitung Die Zeit. Eine Skulptur namens Transatlantische Brücke. Und diese Skulptur ist auch an einem besonderen Ort entstanden.
Genau, dieses ganze Projekt, das lief über 3 Jahre, das ist die Transatlantische Flaschenpost. Und im Zuge dieses Projekts, ich wurde eingeladen, eben auf der Queen Mary mitzufahren, von Hamburg nach New York. Eine Reise, die dauert 10 Tage. Auch wahrscheinlich aufgrund meiner maritimen Vergangenheit hatten die mich ausgesucht und aufgrund meiner Skulpturen. Und ich sollte mir was überlegen. Und ich hatte mir eben überlegt, das Hauptprojekt war eben die Transatlantische Flaschenpost. Ich hatte 10 kleine Skulpturen gebaut und die in kleine Flaschen verpackt. Und wir haben jeden Tag mittags auf der Reise haben wir eine der Flaschen über Bord geworfen. Und das Spannende war eigentlich, ich habe das Projekt 3 Jahre gemacht, also es hatte großen Erfolg und ich wurde immer wieder gefragt, ob ich es nochmal machen will. Also wir haben die Reise 3-mal gemacht und die Flaschen wurden über Bord geworfen und im ersten Jahr wurden eben in kurzer Zeit 3 Stück wiedergefunden.
Und das heißt, Sie haben Rückmeldung bekommen nach der Reise. Bekommen.
Genau, das ist so die Idee natürlich von der Flaschenpost und man wirft die irgendwie mitten auf dem Atlantik ins Wasser. Natürlich denkt jeder, das kommt nicht zurück oder das dauert irgendwie, wenn überhaupt, 20 Jahre. Aber wir hatten da wirklich im ersten Jahr, das war der Hammer, wir hatten nach 4 Monaten 3 Flaschen als Rückläufer.
Wo kamen die denn dann her? Wo sind die denn angestrandet?
Also die erste wurde gefunden in der Nordsee, also es war dadurch relativ naheliegend. Die hat eine ganz nette Frau auf Ameland gefunden, auf einer holländischen Insel. Die waren da auf der Hochzeitsreise und sie schickte mir dann ein Foto und Postkarte, wie dann dieses Pärchen mir diese Flaschenpost.
Eine Flasche mit einer kleinen Holzskulptur von
genau.
Dem Starnberger Künstler.
Genau. Und die zweite, das war eigentlich die spektakulärste, die wurde auf der Isle of Wight gefunden. Und diese Geschichte war eigentlich so toll, weil die hat einen Typ gefunden, A.D. Butler hieß der. Und der ist professioneller Strandreiniger. Der läuft immer die Isle of Wight und reinigt die von Gummistiefeln und was weiß ich, Plastiktüten. Und hatte aber bis zu dem Tag in seinem Leben noch nie eine Flaschenpost gefunden. Und da gab es eben diesen einen Tag 2014, da hat er an einem Tag 3 Stück gefunden. Und eine dieser Flaschenposten war von mir. Und das Tolle war, er war dann auch so aufgeregt und ist dann gleich irgendwie zur Presse. Und am nächsten Tag bekam ich von ihm einen Link und dann gab es eine Fernsehsendung, wie er, A.D. Butler, über die Isle of Wight geht und meine Flaschenpost, sie haben es dann nachgestellt, wie er meine Flaschenpost findet und die dann so in die Kamera hält. Und es war natürlich für mich ein Volltreffer, weil ich sozusagen nicht nur ein Feedback hatte, nicht nur eine Antwort, sondern gleich noch ein Filmdokument, wie meine Flasche original gefunden wird.
Und die dritte, wo ist die gelandet?
Die dritte, das war diejenige mit der längsten Reise. Die haben wir am Tag 4 von Bord geworfen. Das war dann schon weit draußen auf dem Atlantik. Und die ist zurückgeschwommen, also mit dem Golfstrom zurück nach Finisterre. Und die hat eine Pariser Familie in Kap Finisterre gefunden, also in der Bretagne. Von der habe ich dann die letzte Nachricht bekommen.
Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich sage herzlichen Dank. Schön war es.
Mir hat es Spaß gemacht. Danke.
Das war die Wiederholung meines Gesprächs mit Hans Pantscher aus dem Mai 2019. Dieses Gespräch können Sie jederzeit in der ARD-Audiothek nachhören. Und da gibt es auch den Podcast Bergfreundinnen. In der neuen Staffel setzen sich die Hosts kritisch mit dem Thema Expeditionstourismus auseinander. Gibt es den in sozialer und umweltfreundlicher Form? Wie schmal ist der Grat zwischen Mut und Verantwortungslosigkeit? Zu hören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Alles Gute wünscht Ihnen, Ihr Achim Bogdan.